Die Frage heute und auch beim nächsten Mal ist, was ist der christliche Dienst? Was macht diesen Dienst aus? Nun, grundsätzlich könnte man sagen, das ist das Opfern der eigenen Wünsche, des eigenen Lebens für die Sache Gottes. Das Opfern der eigenen Wünsche, des eigenen Lebens für die Sache Gottes. Und deshalb betonte Jesus auch immer wieder in seinen Evangelien, dass wenn wir ihm nachfolgen wollen, dass wir uns selbst verleugnen sollen. In Lukas 14, 33 heißt es deutlich, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, und das heißt, so kann auch keiner von euch Christ sein, errettet sein, der nicht allem entsagt, was er hat, der nicht bereit ist, auf alles zu verzichten, was er sich je gewünscht hat, was er sich je vorgestellt hat, was er sich immer gewünscht hat für sein Leben, seine ganzen Träume. Du musst bereit sein, das alles aufzugeben, wenn du mir nachfolgen willst, sagt Jesus. Und das ist eine Bedingung zur Errettung. Das ist eine Bedingung, wenn du zu Christus gehören willst. Aber die Frage ist, warum? Wozu sollen wir denn allem entsagen? Wozu sollen wir unsere Träume und Wünsche auf ein bequemes Leben hier aufgeben? Nun, manche mögen sagen, klar, für den Himmel, wir schauen auf die neue Welt, wir schauen auf das, was Christus uns verspricht, die ewige Erlösung. Aber wie sieht es hier auf Erden aus? Was ist denn die Sache Gottes in diesem Zeitalter? Was ist denn die einzige Sache, die Gott vorantreiben will, die Jesus vorantreibt in diesem Zeitalter? Nun, es ist natürlich nichts anderes als der Bau seiner Gemeinde. Es ist nichts anderes. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt hier, wofür es sich zu sterben lohnt, als für den Bau seiner Gemeinde. Das ist das Einzige, was Jesus gesagt hat, die einzige Organisation, die er gründet und die er bauen wird. Das ist der Bau seiner Gemeinde. Unser Herr hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen in die Welt hinausgehen, wir sollen das Evangelium verkündigen, wir sollen zu Jüngern machen, alle Nationen, Matthäus 28, Vers 19. Wir kennen den Missionsbefehl. Wir sollen diese dann in Gemeinden zusammenbringen und zurüsten, ihnen das Wort Gottes lehren, sie zu Jüngern machen, zu Nachfolgern, zur Heiligung aufrufen und belehren. Das ist Epheser 4, 12, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Unser Leben als Jünger Jesu besteht also aus diesen zwei Dingen, wird von diesen zwei Dingen beherrscht, Evangelisation und Zurüstung. Es wird von diesen beiden Zielen, von diesen beiden Ideen oder Aufträgen beherrscht. Und dieser Gedanke soll uns antreiben. Aber die Frage ist, wie soll das vonstatten gehen? Wie soll das denn genau gelebt werden, ganz praktisch? Wer tut was? Und wie? Und warum? Wie sollen wir denn gehen und Jünger machen? Das ist der Auftrag. Aber letztlich haben wir jetzt gehört, dass Jesus selbst, Gott selbst dieses Werk tut. Er bekommt die Ehre dafür. Er baut seine Gemeinde. Und doch haben wir irgendwie einen Auftrag. Es ist nicht so, dass wir keine Rolle spielen, dass wir einfach nur nichts tun und rumsitzen und Jesus baut seine Gemeinde. So ist es auch nicht zu verstehen. Und deshalb ist es wichtig, das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und sich zu überlegen, okay, wer hat hier eigentlich welche Rolle? Und warum sage ich das? Das Problem war, die Korinther haben das auch durcheinander gebracht. Die Korinther, wir erinnern uns, sie waren weltlich, sie kauften sozusagen in der Welt ein, sie waren begeistert von den Philosophen ihrer Zeit, von den Rhetorikern ihrer Zeit. Sie waren darauf bedacht, dem Evangelium einen besseren Look zu geben, damit es in der Gesellschaft besser ankommen würde. Ganz ähnlich wie die heutige Gemeindewachstumsbewegung oder die sogenannte benutzerfreundliche Gemeinde oder Kirche, wie sie auch genannt wird. Man baute auf menschliche Weisheit, man baute auf menschliche Methoden, man rühmte sich menschlicher Errungenschaften. So war das in der damaligen Kultur und so ist es auch in der heutigen. Und dies führte natürlich unweigerlich zu Parteiungen in der Gemeinde, zu Spaltungen und Streitereien. Man fing sich darüber an zu streiten, welcher der christlichen Philosophen nur der bessere war oder der wichtigere gewesen ist bei der Entstehung der Gemeinde in Korinth. Und so entstand zum Beispiel eine Paulus-Partei. Ja, wir sind des Paulus. Er war schließlich der Gründer. Er ist das Fundament. Das ist doch logisch. Nein, 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 entgegneten die anderen. Apollos, weil er ist der viel wortgewandtere Redner. Er hat uns in die Tiefen der Erkenntnis geführt. Und so haben die angefangen zu streiten. Nein, Petrus. Und dann kommt noch eine Christuspartei auch noch dazu. Streiten sich und die Streiterei ging los. Und Paulus muss zur Einheit ermahnen in Kapitel 1, Vers 10. Das Evangelium von der Erlösung durch Jesu Tod am Kreuz sollte sie demütigen und eins machen. Das ist doch keine neue Philosophie, die einfach nur zur Selbstdarstellung dient. Paulus zeigte ihnen auf, dass die Welt, der sie jetzt nachäfften, diese Botschaft eigentlich verachtet. Die Welt, die sie jetzt zum Vorbild haben, diese Philosophen, die verachten diese Botschaft. Das ist Torheit für sie. Und dass er selbst, Paulus, nach Korinth kam und auch keine solchen manipulativen Methoden einsetzte, wie die damaligen Philosophen es taten, und die Korinther irgendwie zu einem Bekenntnis überredete, in dem er ihnen das versucht, irgendwie schmackhaft zu machen. Also sonst wäre der nächste noch gewandtere Redner gekommen und schon hätten sie sich von ihrem Glauben wieder abgewandt. Das wäre ein Glauben gewesen, der nur auf Menschenweisheit beruht. Und das wollte Paulus nicht. Paulus' Dienst war ganz einfach. Er war Christus-zentriert. Wir erinnern uns, in Einfachheit, in Ausschließlichkeit. Es war ausschließlich Christus. In Schwachheit, nicht in seiner Person. Seine Person wurde nicht dargestellt. Und auch in Gottes Kraft, in Kapitel 2, 1 bis 5 im Korintherbrief. Gerade weil der Dienst nur in Gottes Kraft geschehen kann, nicht von unseren menschlichen Errungenschaften abhängig ist, war es total falsch, die Diener, die Arbeiter nun plötzlich auf ein Podest zu stellen und sagen, oh, der Paulus, ja, das ist unser Gründer, wir sind jetzt die Paulusgemeinde oder die Pauluspartei. Und dann auch noch Parteien zu bilden und sich darüber zu streiten, wer nun bessere ist. Und Paulus bezeichnet diese Christen hier als fleischlich, als unmündig, als kindisch im Kapitel 3. Wir erinnern uns. Weil sie sich wie kleine Kinder streiten und Menschen mehr Ehre geben als Gott. Nicht, dass die Menschen keine Bedeutung hatten. Wie gesagt, es ist nicht so, dass Paulus keine Rolle spielte und keine Funktion hatte in der ganzen Entstehung der Gemeinde, so wie auch Apollos. Sie hatten ja unter ihm gearbeitet, sie hatten sie belehrt, sie hatten ihnen geholfen. Aber die Korinther verstanden nicht, wem die Ehre zusteht. Und deshalb, lasst uns zunächst einmal diese Gedanken uns machen und lasst uns diesen Predigttext lesen, heute in 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Das ist unser Predigttext für heute und auch fürs nächste Mal. Hier heißt es, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat? Nun, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt, der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Bis hierher. Nun, wie gesagt, die Korinther stritten sich. Wer ist der Bessere? Wer ist der Wichtigere? Der essentiellere Philosophe? Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Und Paulus muss nun dieses falsche Denken hier korrigieren. Er sagt, Moment mal, das ist falsch. Ihr hebt hier die Menschen aufs Podest. Der christliche Dienst ist kein Wettkampf wie unter den Philosophen in Athen, wo es sogar, ähnlich wie die Sportwettkämpfe, zum Beispiel in Olymp, gab es auch die Rhetorikwettkämpfe in Athen. Aber der christliche Dienst ist kein Wettkampf. Die Arbeiter im christlichen Dienst stehen nicht in einem Wettkampf gegeneinander, wer der Bessere ist. Oh nein, das habt ihr völlig falsch verstanden, muss Paulus hier korrigieren. Wir spielen zwar eine Rolle, aber eine untergeordnete. Gott allein gebührt die Ehre. Und Paulus will diese Fragen oder diese Dinge hier deutlich machen und drei wichtige Fragen beantworten, drei Fragen des christlichen Dienstes, die den christlichen Dienst betreffen. Diese Fragen wollen wir uns auch stellen, weil die sehr wichtig sind, weil du und ich, wir alle sind Diener, wir alle sind Arbeiter in Gottes Feld und Gottes Bau, wie er später dann auch die Gemeinde nennt, Paulus. Zwei davon wollen wir heute beantworten und eine werden wir uns fürs nächste Mal aufsparen. Sollen wir einfach, um zu sehen, ob wir den christlichen Dienst wirklich richtig verstanden haben. Ob wir verstanden haben, wer wir sind, was ist unsere Position, was ist unsere Rolle und was sollen wir tun? Wo gehen wir eigentlich hin? Wie machen wir das hier ganz konkret und praktisch? Und könnt ihr sehen, in Blättern drei essentielle Fragen zum christlichen Dienst, wollen wir uns stellen heute. Drei essentielle Fragen zum christlichen Dienst. Das ist ganz einfach. Was können wir nicht tun, ist die erste Frage, die wir heute beantworten wollen. Und die zweite ist, was können wir tun? Ist ganz einfach. Und dann schließlich die dritte, was soll unsere Einstellung dabei sein? Dazu kommen wir beim nächsten Mal. Also lass uns gleich in die erste Frage einsteigen. Was können wir nicht tun? Was ist nicht unsere Aufgabe? Was ist nicht unser Bereich? Ich denke, vielleicht, gut, das ist ja nicht so wichtig. Ich muss ja nicht, doch. Wenn ihr in einem Team arbeitet, irgendwo in einer Firma, dann ist es sehr wichtig zu wissen, was ist nicht euer Zuständigkeitsbereich. Ist doch wichtig, oder? Hast du schon mal erlebt, irgendwie sowas? Ja, denke schon. Dass man zum Beispiel Kompetenzüberschreitung, dass man irgendwie mal was gemacht hat, was man eigentlich nicht entscheiden durfte. Es ist sehr wichtig zu verstehen, was ist nicht meine Aufgabe, was ist nicht mein Bereich oder mein Verantwortungsbereich. Nun, Paulus macht das hier deutlich, wenn ihr euch nochmal Vers 5 anschaut. Und das ist eine Textvariante hier, wörtlich steht hier, oder der bessere Text ist, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Was sind sie anderes als Diener? Er lenkt die Aufmerksamkeit hier vielmehr auf die Funktion als auf die Person. Also nicht wer, sondern was steht hier wörtlich eigentlich. Was sind sie anderes als Diener, wird auch eher betont. Er sagt einfach nur, Diener sind wir. Also dieses, was sind sie anderes, steht da eigentlich nicht im griechischen Text. Das ist nur, weil es besseres Deutsch ist, aber was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener. So sagt er das eigentlich. Er betont dieses Wort Diener. Wir sind nur Diener. Gott schenkt das Wachstum. Er ist die treibende Kraft hinter allem, was in der Gemeinde geschieht. Ihm allein gebührt die Ehre dafür. Und deshalb vergleicht er sich und Apollos mit Arbeitern auf einem Feld. Alles, was wir getan haben, wir Arbeiter, Diener, wir haben einfach Samen gestreut und haben begossen. Aber Gott allein gebührt die Ehre, weil er bewirkt dieses Wachstum der Saat. Begünstigtes Wetter und das Klima und alles, der Boden. Er schenkt das Entscheidende, das Wachstum. Und das macht auch Vers 6 deutlich. Ich habe gepflanzt, Paulus hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben, sagte da. Und Vers 7, er sagt, so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Ihr seht das immer wieder, wer das betont. Gebt nicht Ehre den Arbeitern, gebt Ehre dem, der Ehre gebührt, nämlich Gott, sagt Paulus. Gebt nicht Ehre dem Pinsel, sondern dem Maler, der den Pinsel kunstvoll benutzt hat. Wir sind nur wie der Pinsel, wir sind nur Werkzeuge, Diener. Wie sieht das genau aus und wie geht das genau vonstatten? Nun, lasst uns mal in die Apostelgeschichte gehen und uns das mal ein bisschen ein Bild verschaffen, wovon Paulus hier eigentlich spricht. In Apostelgeschichte 1, wir machen jetzt hier einen kleinen Ausflug heute, Apostelgeschichte 1 in Vers 15, da beginnen wir, da sehen wir, wie das aussieht, wenn Gott das Gedeihen gibt, wenn Gott das Wachstum gibt. Nun, er heißt es, und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, und dann heißt es hier in Klammern, es waren aber etwa 120 Personen zusammen. 120 Personen waren da zusammen. Nachdem Ersatz für Judas Iskariot gewählt wurde, kam dann Pfingsten. Aber hier sehen wir, hier waren 120 Personen zusammen, dann wurde der Heilige Geist ausgegossen. Petrus beginnt zu predigen, im Kapitel 2 sehen wir das. Wir sehen hier übrigens die Methode, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Verkündigung, einfach, direkt, ohne Umschweife, das macht Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2. Nun, nachdem Petrus fertig war, fragten die Zuhörer, was sie denn nun tun sollen, und Petrus fordert sie zur Buße auf, in Kapitel 2, Vers 38, ihr merkt schon, es gibt eine kleine Chat-Tour hier durch die Apostelgeschichte, also haltet euch ein bisschen fest hier. Kapitel 2, Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Er verkündigt das Evangelium und dann was passiert? Boom! 3000 Seelen werden gerettet, heißt es da in Vers 41. Schaut euch das mal an. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also wir gehen jetzt von 120 auf 3000, okay? Und nur so nebenbei gemerkt, Gott interessiert sich für Zahlen. Ja, das ist manchmal so, es hört sich so fromm an, wir sagen, ja, wir zählen die Leute in der Gemeinde. Ja, das ist Gott interessiert. Sonst würden wir die Zahlen hier nicht finden in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte. Ja, wie die Gemeinde beschrieben wird. Sie wurden hinzugetan. Habt ihr diesen Ausdruck gesehen hier? Habt ihr das beobachten können? Sie wurden hinzugetan. Das ist ein passives Verb hier. Das heißt, sie haben sich nicht selber hinzugefügt, sondern sie wurden hinzugetan. Das ist passiv. Gott baut seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Keiner sonst. 3000 Leute. Wow. Also ich meine, wenn das kein Gemeindewachstum ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, also ich meine, stellt euch das mal vor, wenn das hier geschehen würde heute, wir müssen wahrscheinlich in den Berliner Dom umziehen oder irgendwie sowas, ja, wenn das geschehen würde. Aber es geht weiter, es ist nicht vorbei. Diese 3000 Menschen ungefähr, heißt es, blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Kapitel 2, Vers 42. Das ist also die Methode. Und jetzt würde der heutige Gemeindewachstumsexperte schon sagen, machst du eigentlich Witze? Lehre der Apostel, Predigen? Lehre, beten, Brotbrechen, das ist eure Methode? Genau, das ist unsere Methode. Vers 47 geht es weiter. Der Herr aber was? Tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es geht weiter. Die Gemeinde wächst. Wiederum, nicht die Apostel, nicht die Jünger, der Herr fügt hinzu. Er allein. Aber es geht noch weiter. Lass uns es anschauen. Kapitel 3. Petrus und Johannes heilen einen Gelähmten, sehen wir in Vers 6. Und wiederum verkündigt Petrus das Evangelium. Die Priester und die Sadduzäer, die waren nicht besonders begeistert davon, sehen wir in Kapitel 4. Aber in Vers 4, in Kapitel 4 heißt es einmal mehr ganz deutlich, aber viele von denen, die das Wort gehört haben, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Jetzt haben wir 5000 Männer. Also es sind wahrscheinlich noch viel mehr, weil da kommen ja noch Frauen und Kinder dazu. Wir haben hier unsere erste Mega-Church, unsere erste Mega-Gemeinde eigentlich, wenn man so will. Nur für die Leute, die denken, eine Mega-Gemeinde sei nicht biblisch, bitte sehr, hier haben wir das erste Beispiel. Also da waren auch noch Frauen und Kinder, also ich weiß nicht, ob es 10.000 waren oder noch mehr, keine Ahnung. Und dann werden die Apostel bedroht, weil so langsam geht es den religiösen Führern so ein bisschen auf den Keks, was die da machen, dass sie das Evangelium verkündigen und die ganze Stadt mit ihrer Lehre erfüllen hier. Und sie bedrohen, sie sagen, hört auf damit, aber was sie natürlich dann nicht einmal daran denken zu tun, denn man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt er ganz deutlich in 4, Vers 20. Der äußere Druck erzeugt nur noch mehr Freimut. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes mit Freimütigkeit, heißt es dann in Kapitel 4, 31. Und so wächst die Gemeinde weiter. Selbst beim äußeren Druck und beim Drohen wächst sie weiter. Nun denkt sich der Teufel natürlich, okay, was machen wir jetzt? Wenn wir sie von außen nicht angreifen können, dann müssen wir sie von innen zerstören. Wir kommen ins Kapitel 5. Es kommt zum Vorfall von Hananias und Sapphira. Und ich denke, wir alle kennen diese Geschichte im Kapitel 5. Ihr kennt sie auch. Hananias und Sapphira ist sozusagen der erste, zumindest aufgezeichnete Angriff von innen. Nicht von außen, sondern von innen. Aus den eigenen Reihen. Es war der erste Angriff von innen. Die gefährlichsten Angriffe auf das Wachstum und auf die Gesundheit einer Gemeinde geschehen oft nicht von draußen, sondern von drinnen. Durch Verfolgung und Druck wird die Gemeinde meistens freimütiger, oder immer, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, aber von innen kommt die Gefahr. Von innen, indem man Heuchler und Sünder in der eigenen Reihe duldet, indem man keine Gemeindezucht übt, indem man einfach alles duldet und schön tolerant ist und alles ist okay. Das ist sehr gefährlich. Solche, die nur vorgeben zu glauben, eine fromme Show abziehen. Genau solche Leute waren Hananias und Sapphira. Sie verkauften ein Grundstück, schafften von dem Erlös beiseite, das hätten sie auch dürfen, aber sie taten so überaus fromm, oh, wir bringen alles, was wir haben, wir geben alles, was wir haben, aber eigentlich haben sie noch was für sich behalten. Und wir sagen das dann in der Gemeinde, wir stehen dann bestimmt sehr gut da vor allen, sehr fromm. Und schließlich endet Hananias tot am Boden. Boom. Wegen einer Lüge. Petrus sagt, das ist ein Heiligen Geist belogen. Gott ist ein heiliger Gott. Und er lässt sich das nicht gefallen. Und dann auch seine Frau in Kapitel 5, Vers 7. Sie kam 3 Stunden später. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht musste sie noch ihre Frisur machen oder so für den großen Auftritt. Keine Ahnung. Aber sie kommt 3 Stunden später und sie wusste ganz genau, sie hat ganz bewusst bei der Heuchelei ihres Mannes mitgemacht. Boom, fiel ebenfalls tot um. Dieselben Männer, die schon Hananias Leiche hinausgeschleppt haben, würden nun auch sie hinaustragen. Nun, das mag keine typische Arbeit für einen Diakonen sein, also unsere Diakonanwärter, keine Angst, werdet ihr nicht immer Tote rausschleppen, aber hier ist es offenbar geschehen. Jedenfalls lesen wir beide Male, und das ist der entscheidende Punkt hier in Vers 5, in Kapitel 5. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam, was? Große Furcht über alle, die dies hörten. Kam große Furcht. Und dasselbe geschieht auch nochmal in Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Also nicht nur die Gemeinde, sondern über alle. Das hat sich rumgesprochen. Jetzt stellt euch das mal vor, was für eine Gemeindewachstumsstrategie ist denn das? Hey, passt auf, wenn ihr zu denen geht, dann könnt ihr sterben. Was würden wohl unsere heutigen Gemeindewachstumsexperten dazu sagen? Ja, das wird nie funktionieren. Du kannst doch hier nicht eine Gemeinde, die verfolgt wird und die Leute, die nicht parieren, die sterben. Das gibt's. Sowas soll wachsen, sowas soll Erfolg haben. Gott sagt, ja. Unsere Gemeindewachstumsexperten würden sagen, auf keinen Fall, aber Gott denkt offenbar schon, weil in Kapitel 5, Vers 14 heißt es, und immer mehr wurden hinzugetan. Die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen heißt es da. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Und wieder wurden sie festgenommen und wieder durch einen Engel befreit. Sie hielten den Auftrag, dann auch noch im Tempel zu predigen. Stellt euch das mal vor, die waren gerade im Gefängnis deswegen und weiter geht's und munter wird weiter gepredigt. Die jüdischen Führer merken allmählich, dass sie nichts ausrichten konnten. Und so hörten sie schließlich auf den Rat des Gamaliel, der gesagt hat, wenn das von Gott ist, können wir nichts dagegen tun. Lasst sie lieber in Ruhe. Und wieder wurden sie bedroht, gegeißelt und um diese Dinge nicht mehr zu lehren. Und sie gingen voller Freude, man stellt sich das vor, sie gingen voller Freude, in Kapitel 5, 41 heißt es, voller Freude gingen sie hinaus. Sie gingen nun voller Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie haben sich gefreut über Leid. Das ist auch ein fremder Gedanke für uns manchmal, oder? Aber das war das Rezept. Die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Guckt euch mal an, Kapitel 6. In jenen Tagen aber als die was, die Zahl der Jünger wuchs. Schon wieder. Es hat nichts gebracht. Alles drohen, aller Druck, alles hat nichts gebracht. Die Gemeinde wächst unaufhaltsam weiter. So dass die Einsetzung erster Diakone, man geht ja davon aus, dass das Prototypen sind, die wurden vielleicht noch nicht unbedingt Diakone genannt, aber es waren vom Prinzip her, waren das Diakone, die dazu da waren, die Leiter zu entlasten, damit die Leiter sich dem Wort Gottes und dem Gebet widmen konnten. Das finden wir in Apostelgeschichte 6, am Anfang. Und dann wiederum in Vers 7 heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger, was, mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Die Gemeinde wächst. Aber das Problem war nur, bis zu dem Zeitpunkt war die Gemeinde immer noch in Jerusalem. Sie hätten sich aber noch mehr ausbreiten sollen, weil der Auftrag von Herrn Jesus war, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und schließlich bis an die Enden der Welt zu gehen. Sie waren aber immer noch in Jerusalem. Es war zwar eine Riesenmenge jetzt zusammen, aber sie waren immer noch in Jerusalem, weil die Juden hatten so ein bisschen ein Problem. Konnten es irgendwie nicht so richtig verstehen oder fassen durch ihre Tradition, waren sie so geblendet, weil das einfach sehr, selbst als sie Christen wurden, war das sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, dass ein Unbeschnittener, der den Sabbat nicht hält oder die Speisegebote nicht hält, tatsächlich von Gott als rein angenommen würde. Und so kam es dazu, dass Gott wiederum etwas unternimmt, er zerstreut sie. Wiederum macht Gott die Arbeit hier, und zwar durch eine Verfolgung, angeführt von unserem bekannten Saulus, der später zu Paulus wurde. Es kommt zur Steinigung des Stephanus in Kapitel 7. Und die Jünger zerstreuen sich, weil eine Verfolgung beginnt. Und dann lesen wir in Kapitel 8 und Vers 4, diejenigen nun, die zerstreut worden waren durch diese Verfolgung, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Jetzt geht's los, jetzt zerstreuen sie sich endlich und fangen an, das Evangelium zu verkündigen an Orten, wo sie bisher noch nicht waren. Dann empfangen nun Samariter den Heiligen Geist, in Kapitel 8, Vers 15. Ihr müsst verstehen, Samariter waren nicht gerade beliebt bei den Juden. Das war ein Mischvolk, ein Gemisch zwischen Heiden und Juden. Aber die empfielen den Heiligen Geist. Und schließlich kommt Paulus zum Glauben, es kehrt etwas Ruhe ein, aber sie wachsen weiter. In Kapitel 9, 31 sehen wir das ganz deutlich, wenn ihr da nach vorne geht, hier heißt es, so hatten nun die Gemeinden Frieden nach der Bekehrung des Paulus in ganz Judäa und Galiläa und Samaria, jetzt haben sie sich schon ausgebreitet, und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wiederum, sie wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes, wie Gottes Kraft, Gottes Kraft. Nun dauerte es aber nicht mehr lange, bis der erste Heide gläubig wurde. Die Samariter waren, wie gesagt, ein Mischvolk. In Kapitel 10 muss Gott den Petrus belehren, dass er nun nicht mehr nach den Gesetzen des alten Bundes urteilen soll. Gott hat die Heiden nun auch für rein erklärt, wenn sie an Jesus Christus glauben, obwohl sie vielleicht immer noch ihre Schinken-Sandwiches essen, trotzdem sind sie rein. Und derweil entsteht in Antiochia die erste heidnische Gemeinde im Kapitel 11. Auch die wurde durch solche, die wegen der Verfolgung unter Paulus zerstreut worden waren, gegründet. Wiederum redeten sie zuerst nur zu den Juden. Guckt euch mal an, Kapitel 11, Vers 19. Die nun, weil sie zerstreut hatten, sie seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Erstmal nur. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie sich nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und in Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und was? Eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Wiederum, explosionsartiges Wachstum, die Hand des Herrn war mit ihnen, er schenkt das Wachstum. Was für ein Wachstum. Was für eine Ausbreitung, was für ein Erfolg. Niemand konnte es stoppen, weil es ist Gottes Werk. In Kapitel 13 sehen wir dann, wie Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise gehen. So dehnt sich die Gemeinde und der Bau der Gemeinde auf die ganze Welt aus. Und wir sind heute hier in Apostelgeschichte Kapitel 50.773, keine Ahnung, was das jetzt wäre, ja, wenn das weitergeführt werden würde, das Buch, irgendwo da drin gab es drei amerikanische Missionare, die nach Berlin ausgesandt wurden von der Grace Community Church, die hier treu das Wort verkündigten, das waren Christian, Carrie und Dieter, und die haben hier das Wort gepredigt, und so ist hier eine Gemeinde entstanden, und siehe da, 100 Leute hat der Herr hinzugetan. So ist es geschehen. Nicht durch unser Werk, wir können uns nicht rühmen, wir sind nur Diener. Das war der entscheidende Punkt. Wir haben das jetzt etliche Male gesehen. Der Herr tat hinzu. Es wurden hinzugefügt. Die Hand des Herrn war mit ihm. Die Methode? Einfache Verkündigung, klar, deutlich, unmissverständlich, direkt, ohne Umschweife, ohne Marketingmethoden, ohne irgendwelches Psychogefussel. Nix! Brauchten sie alles nichts. Ist einfach so gewachsen. Ohne diese ganzen menschlichen geschwollenen Reden, Manipulationen, Marketingmethoden, menschliche Hilfen, Weisheit, Psychologie, was immer heute alles noch gebraucht wird, was uns die Leute weismachen wollen, was wir alles brauchen für den Gemeindebau, was wir nicht brauchen. Einfach so, die Apostel verkündeten, der Herr tat hinzu, die Apostel verkündeten weiter, der Herr tat weiter hinzu. Keine Verfolgung, kein Druck, keine Drohung, nicht mal der Angriff von innen. Die Verseuchung durch Sünde, durch Heuchelei von innen konnte die Gemeinde stoppen. Es trug zum Wachstum bei. Es war unaufhaltsam. Warum? Weil nicht Menschen, sondern der Herr selbst sie baute, wie er es versprochen hatte in den Evangelien. Und das, meine Lieben, hat sich bis heute nicht geändert. Hat sich bis heute nicht geändert. Er baut sie immer noch. Allein. Ohne menschliche Weisheit. Wir sind nur Kellner, wir sind nur Diener, wir sind nur Sklaven. Wir tun nur, was uns aufgetragen wurde. Wir liefern nur die Botschaft, wir liefern nur das Essen Wir sind nicht die Köche, wir liefern nur das, was uns gegeben wurde, servieren wir weiter. Und der Herr baut seine Gemeinde, fügt hinzu, zu seiner Ehre, nach seinem Willen, nach seinem Plan. Und das beantwortet also unsere erste Frage, was wir nicht tun können. Wir können nicht das Wachstum bewirken. Geistlich wie auch zahlenmäßig, wir sehen beides hier in der Apostelgeschichte, wir sehen, dass die Zahl der Jünger sich mehrte, wir sehen aber auch, dass die Gemeinden auferbaut wurden, das ist ein anderer Ausdruck von geistlich reif zu werden, zu wachsen. Und selbst wir als Pastoren, wir sind nicht die Hebammen des Heiligen Geistes, wir können nicht Leute wiedergebären, können wir nicht. Wir sind auch nicht, wir können euch auch nicht auf die geistliche Streckbank stecken, um euch lang zu ziehen, damit ihr wächst, können wir auch nicht, geht nicht. Du Christus, das tut der Herr zu seiner Ehre. Wir können niemanden so heiligen, wie Gott es tut durch sein Wort. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er baut seine Gemeinde. Ich denke, der Punkt ist klar. Nun, jetzt kommt das große Aber. Wenn also Gott alles wirkt, wenn Jesus allein seine Gemeinde baut, wenn er sie baut, was tun wir dann? Was ist unsere Aufgabe? Bedeutet das, dass wir, wie gesagt, einfach nichts zu tun haben? Vielleicht, ja, vielleicht ein paar Stühle aufstellen, Bibel aufschlagen, lesen und bumm, schon wächst die Gemeinde wie von selbst. Die Gemeinde wird gebaut. Ist das so zu verstehen? Ich denke nicht. Und Paulus macht uns das auch deutlich. Und deshalb kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Was können wir tun? Was ist denn unsere Aufgabe? Jetzt wissen wir, was ist nicht unser Bereich. Eben auch wenn wir uns noch so anstrengen mit menschlichen Marketingmethoden und rum versuchen zu modulieren und das Evangelium, dann können wir nicht das Wachstum, lassen wir das sein. Aber was können wir tun? Was sollen wir tun? Und ich möchte das zunächst mal illustrieren mit der Illustration, die Paulus benutzt in 1. Korinther 3, 5 bis 9, in unserem Predigtext, von dem wir jetzt ein bisschen abgewichen sind, aber wir kommen jetzt zurück. 1. Korinther 3, Vers 5 bis 9, er schreibt in Vers 6 nochmal, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Oder auch in Vers 8, der aber welcher pflanzt, der welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Die tun was. Die empfangen sogar Lohn für ihre Arbeit, lesen wir da. Und wenn ihr euch das vorstellt, die Arbeiter, die auf dem Feld sind, die müssen auch etwas tun, damit es wächst. Das ist ganz logisch. Wenn sie wollen, dass es eine Ernte gibt, dann können sie nicht einfach nur rumsitzen und sagen, Gott ist ja souverän, er gibt ja das Wachstum, er wird uns schon versorgen und uns eine Ernte schenken. Die sitzen da rum in ihren Liegestühlen auf dem Feld und trinken ihren Caipirinha und passiert nichts. Passiert nichts. Da können sie noch so viel beten und flehen, da wird nichts passieren. Wenn sie nicht aufs Feld gehen, den Samen einpflanzen und danach regelmäßig das Feld pflegen und gießen. Vielleicht Dünger oder Insektenschutzmittel, keine Ahnung, aufstreuen. Sonst wird da nichts wachsen. Von nichts kommt nichts. Und das gilt auch für den christlichen Dienst. Das bedeutet nicht, dass wenn Christus die Gemeinde baut, dass wir einfach nichts tun. Und Paulus will hier also nicht sagen, dass wir im christlichen Dienst nichts tun, sondern nur, dass wir nichts gelten. Dass wir keine Ehre bekommen dafür. Wir sind sozusagen nicht die Designer, sondern wir sind die Arbeiter. Wir sind nicht die Bosse, sondern die Angestellten. Wir sind nicht die Meister, sondern die Sklaven. Wie gesagt, wir sind nicht der Künstler, wir sind nur der Pinsel. Wir sind nur das Werkzeug. Warum? Nun, wir wissen alle, dass wir unwürdig sind und unwürdig waren, untauglich, wie die Bibel uns nennt, in Römer 3. Wir sind alle untauglich durch unsere Sünde. Gott musste uns erretten, er musste unsere Augen öffnen, damit wir erkennen seine Wahrheit. Wir waren natürliche Menschen, die nichts vom Geist Gottes erkannten. 1. Korinther 2, 14 haben wir gesehen. Er musste uns vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben erwecken. In Epheser 2, Vers 5. Und deshalb arbeiten wir nicht, um unsere eigene Ehre zu kriegen, sondern damit er Ehre bekommt. Paulus sagt das deutlich in demselben Brief hier in 1. Korinther 15, 10, sagt er, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, vergleicht sich mit den Aposteln. Aber er fügt dann gleich hinzu, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Also ich habe gearbeitet, aber natürlich nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Ihr seht euch, es ist ein kleines Spannungsfeld da drin, es ist die Gnade Gottes, aber es bin doch auch ich. Aber doch auch die Gnade Gottes, aber doch auch ich. Hier noch eine andere Stelle im Galater 2, wo er sowas Ähnliches sagt. Christus lebt in mir, sagt er da. Gott wirkt, ja. Der Herr baut seine Gemeinde, ja. Er tut es allein zu seiner Ehre, ja. Aber nicht ohne uns, sondern durch uns und manchmal sogar trotz uns, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir uns noch einmal gedanklich, ihr müsst jetzt nicht mehr hingehen, der Apostelgeschichte zuwenden, diese Gedanken, was wir da gelesen haben, was wir gesehen haben, dann finden wir in der Apostelgeschichte Aktivitäten und Resultate. Na, wir finden Aktivitäten, es wird irgendwas getan und wir finden ein Resultat. Zum Beispiel, wir sehen, dass Petrus aufsteht und predigt und das Resultat sind, 3000 Seelen werden gerettet. Nicht immer so, ja? Das ist keine Regel, sondern das ist einfach, das finden wir da, das ist da so geschehen, in Zeit und Raum, vor ungefähr 2000 Jahren. Aber Petrus musste was tun. Konnte nicht einfach nur rumsitzen. Er musste all Mut zusammennehmen wahrscheinlich, und der Heilige Geist erfüllte ihn natürlich auch, gab ihm den freien Mut, und er musste predigen. Und dann geschah es. Nun, wenn wir uns jetzt zu den Briefen zuwenden im Neuen Testament, von der Apostelgeschichte in die Briefe kommen, dann werden diese Aktivitäten zu Aufforderungen. Und die Resultate werden zu Zielen. Das heißt, was die Leute in der Apostelgeschichte tun, dafür werden wir jetzt in den Briefen aufgefordert, das zu tun. Und was in der Apostelgeschichte bewirkt wird durch Gottes Hand, wird in den Briefen als Ziel formuliert. Als Ziel und Zweck für uns als Gemeinde. Wenn wir also von der Apostelgeschichte in die Briefe kommen, dann werden Aktivitäten zu Aufforderungen und Resultate zu Zielen, die wir als Gemeinde erreichen sollen. Wir haben einen Auftrag. Wir sind nicht hier, um eben nur rumzusitzen und sagen, Gott ist souverän, er wird seine Gemeinde bauen, sondern wir sind hier, um durch eine Aktivität ein Ziel zu erreichen. Ganz deutlich. Ich illustriere das ein bisschen. Aktivitäten in der Apostelgeschichte, die werden zur Aufforderung. Paulus schreibt an die Thessalonicher, die Unordentlichen zu verwarnen, die Kleinmütigen zu trösten. Erinnert euch vielleicht, 1. Thessalonicher 5, 14. Timotheus wird herausgefordert, das Wort zu predigen und zu lehren. Das ist ein Imperativ, ein Befehl, etwas zu tun, zurechtzuweisen. 1. Timotheus 4, Vers 2. Die Ältesten werden aufgefordert, die Herde zu hüten. 1. Petrus 5, Vers 2. Eine Aufforderung, etwas zu tun. Gleichzeitig werden aber die Resultate in Apostelgeschichte in den Briefen zu Zielen. Geistliche Reife, Liebe, Güte, starker Glauben wird erwartet und als Ziel gesetzt. In 1. Timotheus 1,5 heißt es, das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen, ungeheucheltem Glauben. In Kolosser 1,28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren. Hier haben wir auch die Aktivität, also die Tat, die Herausforderung, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen, das Ziel. Die Lehrer der Gemeinde sind da, um zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes, das Ziel. Das Ziel ist die Christusähnlichkeit, nicht nur eher des Einzelnen der Gemeinde, sondern der gesamten Gemeinde. Diese Befehle gehen oft an ganze Gemeinden, weniger an Individuen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für uns. Wir leben in einem individuellen, individualistischen Zeitalter. Wir beziehen immer alles nur auf uns, aber oft werden diese Befehle an ganze Gemeinden, an ein Kollektiv gegeben. Die ganze Gemeinde soll Christus ähnlich sein, weil die ganze Gemeinde ist Christi Braut. Wir müssen also zusammenarbeiten. Das ist Teamwork hier. Es ist nicht irgend so ein Alleinerglaube, der da so allein irgendwo dahin vegetiert. Deshalb könnt ihr auch nicht Christ sein und euch nicht einer Gemeinde anschließen. Einer lokalen Gemeinde, meine ich. Ich rede nicht nur von der Universalen. Ihr könnt nicht Christ sein und euch einfach sagen, oh, ich lebe mein Christsein für mich allein. Nein, du musst dich einer lokalen Gemeinde anschließen und kannst du viele Befehle, die die Bibel dir gibt, gar nicht leben. Du kannst es gar nicht ausführen. Du kannst gar nicht die anderen ermahnen. Ist ja keiner da. Geht ja gar nicht. Wie willst du das machen? Wie willst du die anderen trösten? Wie willst du einander Aufforderungen befolgen, wenn es keine anderen gibt in deinem Leben? Deshalb ist es unmöglich. Wir vergessen es manchmal in unserer individualistischen Gesellschaft, dass diese Befehle an die ganzen Gemeinden gehen. Und dieses Zurüsten, dieses Belehren, diese Aufforderung, die wird auch oft mit Erbauen ausgedrückt. In diesem Wort Erbauen, ihr habt das vorhin schon gehört. Oikodomeo bedeutet wörtlich ein Haus bauen, wird aber bildlich verwendet. Und darüber wird Paulus noch viel mehr zu sagen haben, wenn wir dann weitergehen in den Versen 9 bis 17 oder 10, ja, 10 bis 17. Aber hier ist es auch bildlich verwendet mit Stärken, Aufbauen, Befähigen durch gesunde Lehre. Interessanterweise am meisten im ersten Korintherbrief. Warum wird dieses Wort am meisten im ersten Korintherbrief verwendet? Nun, das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Wir haben gesehen, dass diese Gemeinde das größte Unreife-Problem hat. Ja, die haben es am meisten nötig, nicht mehr fleischlich zu sein und egoistisch, sondern damit zu beginnen, einander zu erbauen. Sie waren fleischlich. Wir erinnern uns, unreif, streitsüchtig, egoistisch. Sie waren Kinder Gottes, aber sie verhielten sich nicht so. Und deshalb mussten sie die Aufforderung umso mehr hören. Erbaut einander endlich, anstatt ständig zu streiten und euch zu beißen und zu fressen. Helft euch doch, belehrt euch gegenseitig, rüstet euch zu, anstatt jeder seine eigene Show abzuziehen. Lebt so, dass ihr einander motiviert. Dass ihr einander motiviert, besser zu funktionieren. Das ist die Idee dieses Wortes. Erbauen, die Funktion zu erhöhen, es zu befähigen, zu helfen, zu stützen. Ähnlich wie wir zum Beispiel Hebräer 10, 24 lesen, wir sollen einander zurüsten und einander gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken. Das ist die Idee von dem Aufbauen oder dem Erbauen. Und damit sie letztlich ein Zeugnis sind in der Welt, in der Gesellschaft um sich herum. Warum? Dadurch sind sie dann auch evangelistisch. Sie erfüllen den Auftrag als Gemeinde. Sie erbauen, sie rüsten zu und dann evangelisieren sie. Wie wir es gesehen haben in Apostelgeschichte. Das sind also die zwei Ziele hier, die Paulus im Kopf hat, die wir auch im Kopf haben sollten, immer wieder, wenn es um den christlichen Dienst geht. Evangelisation und Zurüstung oder eben Erbauung. Evangelisation und Erbauung. Die beiden Zwecke, die neutestamentliche Gemeinde hat, Evangelisation und Zurüstung, beide zusammen sind dann Anbetung. Wir beten an. Das ist unser Leben. Das ist unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben führt dazu hin, dass wir evangelisieren, dass wir uns zurüsten und uns gegenseitig zurüsten und wachsen. Aber genau diese Zwecke, und das ist so interessant, erfüllten die Korinther nicht. Genau das war das Problem in Korinth, was Paulus hier versucht, jetzt langsam mit diesem Argument. Wir haben schon über Weisheit gesprochen, wir haben all über diese ganzen Themen gesprochen. Und wir sehen, Paulus möchte, dass das eine funktionierende neutestamentliche Gemeinde wird. Weil im Moment, sie waren zwar Kinder Gottes, aber sie funktionierten, sie erfüllten ihren Zweck noch nicht in der Welt. Sie evangelisierten nicht, sie waren kein Zeugnis, definitiv nicht, durch ihr Verhalten. Und sie erbauten einander auch nicht, sie ermutigten einander auch nicht dazu, deshalb konnten sie auch nicht evangelisieren. Weil Liebe nicht auf sich selbst schaut, sondern auf die Bedürfnisse anderer. Deshalb muss Paulus sie ermahnen und sagen, Liebe erbaut. In 1. Korinther 8, Vers 1. Liebe erbaut. Liebe schaut nicht auf sich selbst, sondern erbaut den anderen. Und es geht auch nicht darum, dass ich meine Freiheiten lebe, so wie es mir gefällt. Es ist mir zwar alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles, sagt er in Kapitel 10, 24. Und deshalb auch die Aussage in Kapitel 14, Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Dieses sich selbst erbauen hier ist total fleischlich und selbstsüchtig. Das ist nichts Gutes, das ist nicht irgendwie eure private Gebetssprache. Nee, das ist Unsinn. Im Kontext des gesamten Briefes sehen wir, das ist fleischlich. Die erbauen sich selbst, das ist egoistisch. Fangt endlich an, einander zu erbauen. Es erbaut den anderen nicht. Es dient nicht dem Zweck, wofür ihr hier seid als Gemeinde. Vers 12, in Kapitel 14 sagt er auch, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Sie waren begabt, sie hatten viele Gaben, aber sie setzten diese Gaben nur für sich selbst ein, nicht für die Gemeinde, nicht zur Erbauung. Und so waren sie eine dysfunktionale Gemeinde. Sie funktioniert nicht so, wie Gott es geplant hat für sie. Wenn du also in einer Fremdsprache betest, das ist die Idee von dem sogenannten Zungenreden, was eigentlich mit Sprachenreden übersetzt werden soll, du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Es erbaut mich überhaupt nicht. Kapitel 14, Vers 17. Ein solches Verhalten erbaut nicht, evangelisiert auch nicht Und deshalb sagt er schließlich in Kapitel 14, Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige und Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn ihr zusammenkommt, um alle durcheinander in Sprachen zu plappern, denken da die Heiden nicht, ihr seid verrückt? Ihr habt sogar recht. Sind die wirklich verrückt? Das ist das Ziel. Das Ziel wird verfehlt. Ihr evangelisiert nicht. Ihr seid kein Zeugnis. Und ihr rüstet einander nicht zu. Ihr baut einander nicht. Ihr verfehlt völlig das Ziel, wofür Gott euch berufen hat, sagt er diese Gemeinde. Immer und immer wieder. Durch den gesamten Brief. Und dafür sind wir als Gemeinde da. Das ist das, was den christlichen Dienst ausmacht. Es geht nicht darum, uns selbst zu erbauen. Es geht nicht darum, uns selbst zu dienen, sondern den anderen und der Welt um uns herum, der Gesellschaft, in der wir das Evangelium verkündigen. Christlicher Dienst ist ein Dienst der Evangelisation und der Zurüstung im Wesentlichen. Sicherlich gibt es da verschiedene Facetten. Wir können eben diakonisch sein, wir können vielleicht eben Hilfe anbieten. Aber das ist nicht, unser Hauptziel ist nicht soziale Umstrukturierung der Gesellschaft oder irgendwie sowas oder politische Aktivitäten. Wir können da hineinwirken mit dem Evangelium, aber unser Hauptziel ist immer, immer die Evangelisation und dann die Zurüstung der Jünger, um wieder zu evangelisieren. Und das ist genau das, was wir in Apostelgeschichte sehen. Und das ist genau das, was uns die Briefe dazu auffordern. Und das ist genau das, wozu Paulus hier nun die Korinther korrigiert und sagt, ihr macht nicht das, was Gott für euch geplant hat. Ihr funktioniert nicht so, wie ihr funktionieren solltet. Ihr müsst eine funktionierende Gemeinde werden, sagt Paulus. Christlicher Dienst ist ein Dienst der Evangelisation und der Zurüstung. Durch Verkündigung, Lehren, Ermahnen, einander Aufforderungen, Jüngerschaft, Seelsorge, all diese Dinge, die geschehen in der Gemeinde. Aber auch ein Zeugnis durch unser Leben, all diese Dinge. Es ist nicht schwer zu verstehen eigentlich. Ist eigentlich nicht so schwer. Aber es ist harte Arbeit. Es ist eben Feldarbeit. Ja, es ist nicht so einfach. Es ist Schweiß und Blut. Es verlangt etwas von uns. Es verlangt alles von uns. Weil die Bibel gibt uns eigentlich viele Freiheiten in vielen verschiedenen Dingen. Das Neue Testament gibt uns nicht sehr viele Formen vor und Gesetze. Wir haben ein paar Rituale, die wir einhalten, die Taufe und das Mahl des Herrn, was wir dann auch noch feiern werden. Aber es gibt da viele Freiheiten. Zum Beispiel schreibt uns die Bibel nicht vor, genau wann wir uns treffen sollen oder auf welche Art und Weise dieses Treffen oder in welchem Gebäude das stattfinden soll. Wir können uns auch auf dem Feld treffen oder auf dem Parkplatz. Wir sind trotzdem die Gemeinde. Die Gemeinde sind Menschen. Wir erinnern uns. Der Thessalonische Brief haben wir das gesehen. Aber der Zweck, das Ziel, diese Dinge, die wir, den Auftrag, den wir haben, das definiert uns. Zweck dieser Treffen, die Gemeinschaft, die Gemeinde wird deutlich, es ist Erbauung, es ist Zurüstung und schließlich diese führt zur Evangelisation nach draußen, zur Mission. Alles, was wir also tun, alles, was wir als Gemeinde planen, muss sich um diese Ziele drehen, weil das ist unsere Bestimmung. Wir können als Gemeinde nicht jetzt irgendwie sagen, wir bauen jetzt ein Krankenhaus auf. Das ist was Schönes, versteht mich nicht falsch, es ist nicht verkehrt, das zu machen, aber es ist nicht der Hauptzweck der Gemeinde. Das ist nicht, wozu Gott die Gemeinde in die Welt gesetzt hat. Das ist nicht das, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Das ist auch noch das, wozu wir in den Briefen aufgefordert werden. Alles, was wir tun, ist, diese Ziele zu verfolgen. Wenn ich mal die Ausdrucksweise des Paulus verwenden darf, pflanzen und gießen, das ist unser Ziel. Feldarbeit ist aber harte Arbeit, ist kein Zuckerschlecken. Sich in Menschen zu investieren, sie zu ermutigen, ihnen nachzugehen, sie zu ertragen in Liebe, ist harte Arbeit. Nun, die Frage ist, die wir uns heute stellen wollen, oder du dir heute stellen sollst, ist, was machst du, damit die Gemeinde wächst? Hört sich in, manche würden wahrscheinlich denken, das ist Blasphemie. Gott baut doch die Gemeinde, ja klar. Aber was machst du? Was hast du deinen Auftrag? Nimmst du ihn wahr? Was machst du, um unsere Gemeinde auf Wachstum umzustellen? Dass wir die Menschen erreichen, dass wir Samen streuen, dass wir begießen. Weil das ist unser Auftrag. Nicht das Wachstum, ich weiß, das Wachstum, das tut Gott, das ist seine Aufgabe. Aber wir müssen aufpassen, dass diese Aussage, der Herr baut seine Gemeinde, nicht zu einer Ausrede wird für uns, um faul zu sein. Sag, ja, der Herr baut ja seine Gemeinde, also ich bleibe einfach mal zu Hause und bete ein bisschen und muss ja nicht Traktate verteilen, ich muss ja nicht das machen. Moment, aufpassen. Wir haben einen Auftrag. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, der Herr baut seine Gemeinde, er tut es, aber nicht ohne dich und mich. Er will uns dabei haben. Nicht, dass du dir dann die Ehre geben kannst dafür, dass du dann irgendwie auf ein großes Podest gehalten wirst. Nee, das nicht. Aber wir sollen was tun. Wir sind hier, um zu dienen. Was können wir tun? Was kannst du also tun? Wir haben das, deshalb machen wir solche Sachen wie das an der bunten Platte. Warum machen wir das wohl? Wir wollen unseren Auftrag wahrnehmen. Oder warum ermutigen wir zur Evangelisation am Arbeitsplatz, unter Freunden, wo immer ihr seid, um unseren Auftrag wahrzunehmen. Das zu tun, was Gott sagt, weil das ist Anbetung, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir das tun, was er sagt. Ich benutze einfach die Illustration des Paulus hier, um euch diese zwei Dinge einfach ans Herz zu legen. Die zwei Dinge, wie gesagt, das Wachstum, das können wir nicht tun, aber was wir tun können, ist erstens, du musst aufs Feld gehen und Samen säen. Du musst aufs Feld gehen und Samen säen. Evangelisieren. Hören deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen das Evangelium von dir? Sehen sie es an dir? Lebst du es, was du ihnen predigst? Bist du ein Zeugnis? Und wenn du das tust, bist du ein aktiver Pflanzer? Säst du? Tust du, wofür du da bist, wofür Gott dich gerettet hat, herausgezogen hat aus dem Schlamm deiner Sünde? Tust du das? Wie sehr liebst du deinen Herrn, ist die Frage. Tust du, wozu du errettet worden bist? Ja, er hat uns errettet, damit wir etwas sind zu seiner Herrlichkeit. Und solange wir hier auf Erden sind, ist das in erster Linie die Evangelisation. Müssen wir uns mal vorstellen, im Himmel werden wir nicht mehr evangelisieren können. Weil das sind nur Gerettete. Ja, das ist vorbei, ist zu spät. Also solange wir hier sind, können wir noch evangelisieren. Solange, wenn wir im Himmel sind, ist es zu spät, um noch anzufangen damit. Oh ja, das Resultat überlasst dem Herrn. Er baut seine Gemeinde. Wir können die Menschen nicht den Schalter umlegen und sie zur Wiedergeburt bringen. Können wir nicht. Wir können treu den Samen ausstreuen. Streue viel, streue überall, denn du weißt nicht, was gedeihen wird. Wir wissen es nicht. Die Erwählten laufen nicht mit dem E durch die Gegend auf der Stirn. Wir wissen nicht, wer gerettet wird. Wir streuen den Samen, wo immer wir können, wie immer wir können, auf welchen Kanälen wir immer können. Sei das übers Internet oder auf dem Arbeitsplatz oder über eine Veranstaltung an der bunten Platte. Wie auch immer, durch Konzerte, wie auch immer. Wir versuchen überall, das Evangelium zu streuen. Deshalb beschränken wir uns zum Beispiel nicht nur auf Freundschaftsevangelisation. Eine Zeit lang gab es diese Strömung, ja, Freundschaftsevangelisation, das ist es jetzt. Das ist die Methode, die funktioniert. Es ist Quatsch. Es gibt nicht eine Methode. Es gibt verschiedene Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, verschiedene sozusagen Straßen, die uns zur Verfügung stehen, diesen Samen auszustreuen. Und viele sind ganz natürlich, Nachbarschaft, Freunde, die sind da. Aber dann gibt es andere Möglichkeiten. Ich kann auch irgendwie 20 Jahre in einen Nachbar investieren, der nie zum Glauben kommt und dabei die alle Energie da reinpumpen und vergessen, dass es vielleicht 20 oder 100 andere Leute gibt, die das Evangelium von mir hören sollten. Woanders. Lass uns überlegen. Tun wir alles, was wir tun können? Das ist die Frage. Um wirklich diesen Auftrag wahrzunehmen, diesen Zweck zu erfüllen. Eine Gemeinde, die wächst und lebendig ist, muss ständig eigentlich aggressiv nach draußen evangelisieren. Das ist das Bild, was uns die Apostelgeschichte gibt. Das ist das Bild, wo Paulus die Gläubigen auffordert, immer wieder, Titus, Brief, eure Werke zieren das Evangelium, all diese Befehle. Das sollen wir tun, sonst werden wir tot sein als Gemeinde. Aber jetzt kommt das Zweite. Um die Illustration weiter zu benutzen, die Paulus benutzt, du musst die Pflanzen, die am Wachsen sind, begießen. Das können wir auch tun. Das ist auch unsere Aufgabe. Wie gesagt, das Wachstum ist es nicht, aber das Begießen. Und das ist noch härtere Arbeit. Es reicht nicht nur aus, zu pflanzen, jemandem ein Traktat zu geben, sondern was machst du, wenn diese Person gläubig wird, zur Gemeinde kommt und dann, ups, was machen wir jetzt? Ja, dann geht's an die richtig harte Arbeit der Betreuung, der Jüngerschaft, des Weitergebens des Glaubens, der Ermutigung, des Trostes, helfen, über Probleme, über Sünden hinwegzukommen. Dazu brauchen Leute uns. Und dazu will Gott uns gebrauchen. Rufen wir jemanden an, wenn er nicht gekommen ist, im Hauskreis, gehen wir den Leuten nach, interessiert es uns überhaupt, wie es den Leuten geht, oder interessiert es uns nicht, sind wir fleischlich und egoistisch wie die Korinther? Das ist die Frage. Wann hast du das letzte Mal jemanden ermahnt? Oder ermutigt oder getröstet? Vor allem ermahnt. Da haben wir immer ein bisschen Angst davor, dabei. Vor 2 Jahren, vor 1 Jahr, vor 3 Monaten. Wenn das nicht geschieht, dann stimmt etwas nicht mit uns. Es kann einfach nicht sein, dass ich dich noch nie genervt habe. Dass es noch nie einen Grund gab, jemanden zu ermahnen. Kann nicht sein. Wir sind eine Gemeinde voller Sünder, die mit ihrer Sünde kämpfen. Es muss diese Ermahnung, diese Ermutigung, diesen Trost, all diese Dinge geben bei uns. Oder hast du Menschenfurcht? Ist das das Problem? Wie sieht es mit dem Ermutigen aus, dem Lehren? Hast du eine Zweierschaft? Hast du mit jemandem eine Rechenschaftsbeziehung? Was auch immer es braucht, damit du deiner eigenen Heiligung weiterkommst, aber dann vor allem anderen hilfst, eben begießt, hilfst zum Wachstum. Das können wir tun. Dann ganz verschiedene Wege gehen heute. Man kann sich sogar durch SMS und WhatsApp ermutigen. Es gibt alle möglichen Kanäle. Man kann sich anrufen, man kann sich treffen. Ja, der Herr baut seine Gemeinde, er tut es zu seiner Ehre, aber nicht ohne uns, sondern durch uns. Was er will, dass wir in erster Linie diese zwei Dinge tun. Ich sage in erster Linie, natürlich sind da viele Facetten dabei, aber das ist so das große Bild, wie gesagt, wenn ihr euch die Apostelgeschichte mal durchlest und dann in die Briefe kommt, ihr werdet das sehen können. Wir geben ihm die Ehre, indem wir evangelisieren, den Auftrag wahrnehmen, den er gegeben hat in Matthäus 28. Und erbauen, gegenseitig uns erbauen. Eine dritte Frage bleibt noch offen. Von den drei essentiellen Fragen zum christlichen Dienst, was können wir tun, was können wir nicht tun, was können wir tun, das ist, welche Einstellung sollen wir dabei haben. Das ist das, was Paulus auch ganz deutlich macht in diesen Versen. Aber das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Lasst uns hier aufhören und zusammen beten. Großer Gott, wir sind dankbar, dass du deine Gemeinde baust. Und wir sind umso dankbarer und erstaunen darüber, dass du uns, unwürdige Menschen, unwürdige Sünder, benutzen willst als deine Diener, als deine Werkzeuge. Das ist eine große Ehre für uns und wir freuen uns darüber, dass dieses wunderbare Werk, das du im Moment tust, in diesem Zeitalter, dass wir Teil davon sein dürfen. Hilf uns aber nicht, stolz zu werden, das Gefühl zu haben, wir könnten das Wachstum bewirken. Hilf uns nicht, parteiisch zu werden, Menschen aufs Podest zu erheben, uns Menschen zu rühmen, wie Paulus gewarnt hat, wie er die Korinther warnt. Sondern vielmehr in diesem Bewusstsein, dass wir das Wachstum nicht bewirken, dass durch deine Hand, durch deinen Geist Menschen hinzugefügt werden. Auf der anderen Seite hilf uns, dass wir bewusst uns daran machen, dieses Werk zu tun, was du uns gegeben hast, wie die Feldarbeiter, die auf dem Feld sind, das Samen ausstreuen und das Begießen in harter Arbeit tun mussten. Damals gab es noch keine Traktoren. War harte Handarbeit. Herr, wir wollen uns daran erinnern, dass wir das tun, dass wir fleißig evangelisieren, dass wir, wo immer wir sind, uns bewusst sind, wir sind ein Zeugnis, wir sind ein Licht in dieser Welt und auch, dass wir begießen, dass wir einander helfen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander ermahnen, wann immer es nötig ist, damit wir wachsen und immer mehr dir ähnlich werden. Um diesen Auftrag zu erfüllen, als Gemeinde, als Einzelner, bis du kommst, um uns zu holen. Wir danken dir für diese Ermutigung, wir danken dir für deine Gnade und dass du deine Gemeinde baust, zu deiner Ehre, in Jesu Namen.